Im ersten Buch Samuel, da erfahren wir von einer sehr bemerkenswerten Frau, Hanna. Hanna hatte große Not. Sie war unfruchtbar, sie konnte keine Kinder bekommen. Ihr Mann Elkana hatte auch noch eine zweite Frau, Peninna, die sie ständig kränkte. Doch Hanna lernte, geistlich zu überwinden. Sie schimpft nicht gegen Peninna, sie lästert nicht vor Elkana, sie schweigt stille und schüttet dann aber ihr Herz vor Gott aus. Und Gott erhörte ihr Gebet. Sie bekam einen Sohn und sie nannte ihn Samuel, das heißt von Gott erbeten. In unserem heutigen Predigtabschnitt erfahren wir nun etwas von Hannas Dankbarkeit gegenüber Gott. Auch hier ist Hanna uns ein leuchtendes Vorbild, dem es lohnt nachzueifern. Wir lesen 1. Samuel Kapitel 1 ab dem zweiten Teil von Vers 19 bis Kapitel 2 Vers 11. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hanna wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um den Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hanna ging nicht mit hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkana sagte zu ihr, tu, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo. Dazu drei Stiere und ein Efa Mehl und einen Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Junge aber war noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach, bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten, und um diesen Jungen habe ich gebetet, und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Und Hanna betete und sprach, mein Herz jauchzt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Die mit dem Herrn rechten werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde, er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Und Elkana ging nach Rama in sein Haus. Der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Als erstes erfahren wir den Beweis der Dankbarkeit. Die Hingabe. Die Hingabe, der Beweis der Dankbarkeit. Hanna war verzweifelt im ersten Kapitel. Sie war voller Kummer und Traurigkeit, als sie in Silo zu der Stiftshütte zu Gott betete. Sie betete lange, heißt es. Und sie flehte: Wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Ja, sie legt ein Gelübde ab. Wenn der Herr ihre Bitte erfüllt, wenn er ihr einen Sohn schenkt, dann will sie diesen Sohn Gott ganz weihen. Und dann dachte der Herr an Hanna, wie wir gelesen haben. Ja, er achtete auf ihr Elend und hat sie nicht vergessen. Er schenkt ihr einen Sohn, Samuel. Aber nun, wo der Sohn da war, wie sieht es da aus mit dem Gelübde? Jetzt, wo Hanna den kleinen Samuel in die Augen schauen kann, ihm im Arm halten kann, wo er mit seiner zarten Stimme nach ihr ruft und seine kleinen Fingerchen nach ihr greifen, da ist es nicht mehr so ganz einfach, den Kleinen so ganz dem Herrn zu weihen, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Als der Richter Jephtha siegreich aus der Schlacht kam, nachdem er auch ein Gelübde vor Gott abgelegt hatte, dann kommt ihm seine einzige Tochter entgegen. Und die soll er nun den Herrn geben, um sein Gelübde zu erfüllen. Da wurde ihm plötzlich ganz anders. Und er hatte großen Kummer. Und auch Hanna fällt es offensichtlich nicht so ganz leicht, dieses Gelübde zu erfüllen. Ja, Elkana, er packt schon die Sachen für den jährlichen Besuch der Stiftshütte. Und er sagt, okay, jetzt erfüllen wir unser Gelübde und bringen den Kleinen zu Eli, zum Priester. Aber Hanna erbittet sich noch ein bisschen Zeit. Sie will noch nicht gleich mitziehen nach Silo, sondern sich noch um ihren Sohn kümmern, bis er entwöhnt ist. Also bis Samuel kein Säugling mehr ist, dann will sie ihr Gelübde erfüllen. Damals wurden die Kinder etwa 3 Jahre lang gestillt, also etwas länger als heute üblich. Hanna schlägt also ihrem Mann vor, noch ein bisschen zu warten, bis der Kleine 3 ist. Und Elkana ist ein gescheiter Mann. Was Hanna hier vorschlägt, das ist sinnvoll und weise und wohl auch zum Guten für das Kind. Aber er weiß auch um die Gefahr der Aufschiebung. Und er sagt ganz ernst: Tu was Gutes in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. Hanna, was du vorschlägst, ist gut, aber warte nicht zu lange, damit du kein Hindernis wirst für das, was Gott mit dem kleinen Samuel vorhat. Was er durch die Gebetserhörung, durch die Geburt von Samuel verheißen hat. Diese Sache, dieses Wort, das wollen wir nicht verhindern. Der Herr möge sein Wort aufrechterhalten. Stelle du dich in deiner Mutterliebe nicht in den Weg. Ein weises und eine wichtige Ermahnung. Und Hanna nimmt es sich zu Herzen. Nein, es fiel ihr sicherlich nicht leicht, den kleinen Samuel ihr Liebstes herzugeben. Doch sobald sie Samuel entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit nach Silo, dazu noch Stiere und Opfergaben, und sie erfüllt ihr Gelübde. Sie übergibt ihren erbetenen Sohn an den Priester, an Eli. Denn sie weiß, Gott hat mir diesen Sohn gegeben, und nun bin ich entschlossen, meine Dankbarkeit zu beweisen, auch wenn es schmerzt. Was müssen dafür Sorgen in Hanna aufgekommen sein? Mein kleiner Samuel soll bei diesem alten Eli aufwachsen und dazu bei seinen gottlosen Söhnen? Was werden die für einen schlechten Einfluss auf ihn haben? Sollte ich den Kleinen nicht doch lieber wieder mitnehmen? Lieber wieder mit nach Hause nehmen? Wer wird sich um ihn sorgen? Aber Hannah, sie erinnert sich an die Gnade Gottes, als sie zu Eli tritt. Sie sagt, Vers 26, bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebetet und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich vor ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn den Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Hannah erinnert sich, mit dem, was ich empfangen habe, will ich Gott ehren und ihm danken. Wenn wir etwas erbeten und es trifft tatsächlich ein, wie schnell werden wir da vergesslich? Wie schnell sehen wir alle Wohltaten Gottes plötzlich als eine glückliche Wendung, als einen normalen Lauf der Dinge und erinnern uns kaum noch an das tränenreiche Flehen, an die Bitte zu Gott, wie wir voller Kummer doch Gott um Hilfe gebeten haben. Aber wie soll da Dankbarkeit und Hingabe in unserem Leben wachsen? Nein, Hannah erinnert sich. Hannah erinnert sich an die Gnade Gottes und darum gibt sie hin. Ähnlich wie Abraham erinnert sich Hannah an die Güte Gottes und voller Dankbarkeit ist sie bereit, auch ihr Liebstes gegen alle Widerstände dem Herrn zurückzugeben. Sie erinnert sich, Gott hat mir einen wunderbaren Lohn geschenkt. Das ist nicht mein Verdienst, nicht meine Arbeit, nicht mein Recht. Gnade ist es. Wunderbare Gnade. Und ich will dem Herrn alle Zeit danken und alles hingeben, selbst mein Liebstes, meinen Samuel, um dem Herrn Dankbarkeit zu beweisen. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und seht ihr, Hannah beweist ihre Dankbarkeit. Bei uns reiht sich schnell die nächste Forderung nach der Gebetserhörung. Hannah nimmt sich Zeit, ihre Dankbarkeit zu beweisen. Sind wir dankbar? Sind wir dankbar, wenn wir die Gnade Gottes empfangen, wenn wir seine Güte erleben, wenn er unser Gebet erhört? Bist du Gott dankbar? Beweis dein Leben, deine Dankbarkeit. Zweitens, die Freude ist die Frucht der Dankbarkeit. Als Hannah und Elkanah Samuel im Haus des Herrn abgegeben haben, da lesen wir, sie beteten dort den Herrn an. Das ist der letzte Vers in Kapitel 1. Und von Hannah hat es dem Geist Gottes gefallen, uns sogar den Wortlaut ihres Gebets zu überliefern. Damit beginnt das zweite Kapitel. Hannah spricht ein Lobgebet. Mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. So beginnt ihr Gebet. Ist das nicht eigenartig? In diesem Kontext? Sie hat gerade ihr Liebstes hingegeben, den kleinen Samuel zum Tempeldienst. Doch da, wo wir mütterlichen Abschiedsschmerz und schwere, kummervolle Worte erwarten, da singt Hannah ein Loblied. Fehlte es Hannah etwa an der rechten Mutterliebe? Nein, ganz gewiss nicht. Aber Hannah kennt die Quelle wahrer und bleibender Freude. Hannah hat ihren Sohn losgelassen und dem Herrn abgegeben. Und wir sehen hier das Wunder, der Herr erfüllt ihr Herz mit Freude. Das tut Gott. Das tut Gott, wenn wir ihm unser Liebstes zum Opfer geben. Ist das nicht ein wunderbarer Segen? Gott schenkt wahre Freude da, wo wir uns ganz auf ihn werfen und bereit sind, uns ihm ganz anzuvertrauen. Hannah wird erfüllt von einer unaussprechlichen Freude. Eine Freude, die man logisch gar nicht nachvollziehen kann. Es ist nicht die Freude einer Mutter, die ihren Sohn auf der größten Eliteschule weiß und denkt, jetzt macht er große Karriere. Es ist auch nicht die Freude einer Mutter, die endlich weniger Hausarbeit hat, die endlich nicht mehr so viel putzen muss und waschen muss und Hausaufgaben. Hannah wird mit Freude trotz des schweren Opfers erfüllt. Nicht aufgrund natürlicher Umstände, sondern es heißt, sie freut sich im Herrn. Meine Seele jauchzt im Herrn. Mein Horn ist erhöht im Herrn. Das ist es, was auch Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch. Alle Zeit Freude, und zwar im Herrn. Das erwächst aus einem dankbaren Herzen. Hannah kommt nicht zum Haus Gottes und betet, Mensch Gott, es wurde jetzt aber auch endlich mal Zeit, dass du mir einen Sohn gibst. Warum hat das denn so lange gedauert? Das hat ja gerade noch mal so geklappt. Ich habe übrigens schon den nächsten Wunsch nun. Oder Gott, ich habe nicht bedacht, jetzt bin ich ja doch wieder allein, wenn ich jetzt Samuel wieder abgebe. Wir müssen da noch mal einen Plan B entwickeln. Nein, sie ist erfüllt von Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit trägt die Frucht erfüllender Freude im Herrn. Seht ihr das? Trotz der Herausforderungen im Leben. Diese Dankbarkeit trägt die Frucht erfüllender Freude. Meine Frau, sie zeigte mir vor ein paar Tagen eine Dankesliste einer Mutter, die sie im Internet gefunden hat. Und da waren auf der einen Seite all die Nöte und Alltagsarbeiten aufgelistet. Zum Beispiel Wäsche waschen. Und dann schrieb diese Frau auf der anderen Seite, warum sie dankbar sein kann. Ja, Wäsche waschen, aber ich bin dankbar für genug Kleidung. Auf der einen Seite Haus putzen und sie schrieb auf der anderen Seite ein sicherer Ort zum Wohnen. Wocheneinkauf, oh, ich bin dankbar für genug Mittel zum Leben. Toiletten putzen, dankbar für den Luxus einer Kanalisation im Haus. Endlose Fragen der Kinder bei den Hausaufgaben, dankbar für wachsendes Wissen. Und so ging die Liste weiter voran. Hannah erlebt eine Freude, obwohl sie gerade ihr Liebstes dem Herrn gegeben hat, weil sie schaut, dass sie bei all den Herausforderungen des Lebens Grund hat, dankbar zu sein, Grund hat, die Gnade Gottes zu erkennen. Nein, Hannah erlebt eine Freude, weil sie ihr Liebstes dem Herrn geweiht hat. Nicht nur obwohl, sondern weil sie dem Herrn ihr Liebstes geweiht hat. Der Herr füllt ihr Herz mit dankbarer Freude. Auf die Hingabe folgt die Wonne und der Lobgesang. Das ist die Reihenfolge Gottes. Der Puritaner Thomas Manton, er schrieb einmal, so wie die Düfte und die süßen Gerüche Arabiens durch die Winde und die Luft zu den benachbarten Gebieten getragen werden, sodass die Reisenden, schon bevor sie angekommen sind, den Geruch dieses aromatischen Landes in der Nase haben, so ist es auch mit den Freuden des Himmels. Durch den sanften Wind des Geistes werden die Freuden in die Herzen der Gläubigen getragen und die süßen Düfte des Paradieses wehen in die Gärten der Gemeinden. Diese Freuden leben schon in uns auf durch den Geist, bevor wir in den Himmel eingehen. Und sie sind ein Pfand dessen, was uns nach diesem Leben erwartet. Von so manchen Kindern Gottes hört man nur Klagelieder und Jammerworte. Und häufig liegt es daran, dass sie ihr Liebstes dem Herrn nicht geben wollen. Dass sie sich festklammern an irdische Schätze oder an irdische Wünsche, die sie dem Herrn nicht anvertrauen wollen, die sie nicht abgeben können. Und sie sagen sich, ich werde keine Erfüllung und keine Freude finden, bis das nicht erfüllt ist. Doch die wahre Freude ist nicht in den irdischen Gütern zu finden, sondern in der Güte Gottes. Diese zu erleben, wenn man sich und sein ganzes Leben, sein ganzes Glück in die Hände Gottes gibt, das ist der Weg zu einem dankbaren, zu einem freudigen Herzen. In der Not, unter den Kränkungen ihrer Gegnerin, von dieser Peninna, da übte Hanna ein geistliches Schweigen. Doch nun, in dieser Zeit gnädiger Gebetserhörung, da übt sie heiliges Reden. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Die Frucht der Dankbarkeit ist Freude, die hier bei Hanna ihren Ausdruck in einem beeindruckenden Loblied nimmt. Sie macht ihren Mund weit auf, um unseren Herrn zu loben, um ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Kommt aus deinem Mund die Freude eines dankbaren Herzens? Drittens, Erkenntnis, der Grund der Dankbarkeit. Wir wollen noch auf ein letztes Acht geben. Hannas Erkenntnis ist der Grund für ihre Dankbarkeit. Manche Ausleger, sie wollen nicht glauben, dass eine Mutter so hohe und große Gedanken hat. Sie meinen, eine Frau und Mutter, die kümmern sich doch eher um die kleinen Dinge des Lebens. Und ja, es ist bemerkenswert, wenn man hier liest, was für eine Erkenntnis Hanna in ihrem Gebet aufzeigt. Aber mit solchen Macho-Sprüchen und Vorurteilen wird uns hier nicht weitergeholfen. In diesem Loblied dürfen wir von Hanna lernen, wie die dankbare Freude den Weg in ihr Herz gefunden hat. Wie konnte sie denn, nachdem sie Samuel ihr Liebstes gegeben hat, wie konnte sie denn solch eine Freude haben? Hanna hat über ihren Tellerrand geschaut. Sie hat verstanden, dass es nicht nur um sie und ihre Wünsche geht, sondern dass es um Gott geht. Und dass er alle Dinge lenkt und leitet. Gerade ihre Erkenntnis fördert den höchsten Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Hanna schaut nicht auf sich und ihren veränderten Stand. Ich bin endlich nicht mehr die Kinderlose. Sie schaut auf die Wundertaten Gottes. Das ist es, was ihr Freude schenkt. Sie schaut auf die Wundertaten Gottes, auf sein Wesen, auf Gottes Kraft in ihrem Leben. Sie preist Gottes Heiligkeit und Treue. Vers 2, keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Kein Fels ist so beständig, so treu wie unser Gott. Die Gebetserhörung in ihrem Leben führt dazu, dass sie nicht sich selbst anschaut und nur ihr Leben, sie führt dazu, dass sie Gott anschaut, dass sie an Erkenntnis über Gott gewinnt, selbst in einer so finsteren Zeit wie der Richterzeit. Und ja, Gott ist allwissend, Vers 3, häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Ob sie da wohl an die spitzen Worte von Peninna gedacht hat. Aber sie erkennt, weil Gott alles kennt und weiß, will auch ich auf meine Worte achten. Und sie ermahnt auch andere, auf ihre Worte zu achten, aufgrund der Erkenntnis Gottes. Aufgrund dessen, was sie über Gott erkannt hat. Er ist ein Gott des Wissens. Und sie findet Ruhe in der Erkenntnis, dass Gott absolut souverän ist, dass er alles unter Kontrolle hat. Das bringt Frieden in ihr Herz. Er stürzt die Starken und die Reichen dieser Welt. Er ist der Herr über Leben und Tod. Ihm gehört die ganze Welt und er erhält sie jeden Tag. Gott hat Mitleid mit den Elenden und mit den Armen. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen, sagt sie. Und das hat Hannah doch gerade erlebt. Dafür preist sie Gott, nicht nur für sein Handeln in ihrem Leben, sondern dass sie aufgrund dieses Wunders, dass Gott ihr einen Sohn geschenkt hat, erkennt sie die Barmherzigkeit Gottes. Dass er Mitleid hat mit den Armen, mit den Schwachen, mit den Verachteten. Und das lässt sie preisen. Das führt sie in die Anbetung. Gott schützt die Gläubigen, aber die Gottlosen wird er richten. Vers 9, die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Eine beeindruckende Schau. Doch Hannah sieht in dieser Schau Gottes nicht nur sein herrliches Wesen und sein gnädiges Wirken, sie darf im Geist prophetisch sogar etwas von dem Bund der Gnade, dem Erlösungsplan Gottes sehen. Er wird seinen König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten, spricht sie am Ende ihres Liedes. Zu Hannas Zeit gab es noch gar keinen König. Es gab noch gar keinen Gesalbten in Israel. Doch der Herr gewährt ihr einen Blick in diesen Erlösungsplan. Hier sehen wir, es geht hier nicht nur um eine romantische Familiengeschichte, wie eine arme Frau endlich wieder irgendwie zur Ehre und zum Ansehen gekommen ist. Hier nimmt Gott die dankbare Hannah hinein in seine Heilsgeschichte. In seine gnädige Heilsgeschichte. Prophetisch sieht sie den Gesalbten. Das ist ihre Freude in einer dunklen Richterzeit. Und tatsächlich, ihr Sohn Samuel, den sie gerade abgegeben hat, den sie gerade entwöhnt hat, wird den großen König David salben. Den Vorfahren Jesu nach dem Fleisch, den Gesalbten in Person, den Christus, den Retter der Welt. Jesus ist derjenige, der arme und elende Sünder rettet und in Gemeinschaft mit dem herrlichen Gott führt. Der Grund wahrer und ewiger Freude für alle Frommen. Und wisst ihr warum? Weil Gott sein Liebstes gegeben hat. In Christus hat Gott sein Liebstes gegeben, Grund aller Freude. Gott führt seine Heilsgeschichte mit einem kräftigen Ruck weiter voran. Und er gebraucht dazu so eine einfache, schlichte Frau, die gelernt hat, über sich hinaus auf den Herrn zu blicken. Und aus dieser Erkenntnis die größte Dankbarkeit und Freude empfängt. Aus dieser Erkenntnis, wer Gott ist und was er tut, kann sie die größten Herausforderungen ihres Lebens bewältigen. Und der Herr schenkt ihr Freude, unaussprechliche Freude in einem dankbaren Herzen. Lasst uns doch von Hannah lernen, den Herrn zu erkennen. Seht ihr, das ist der praktische Nutzen von guter Theologie. Darum legen wir Wert auf gesunde Theologie. Sie trägt die Frucht wahrer Freude, wahrer Dankbarkeit. Lasst uns von Hannah lernen, den Herrn zu erkennen und uns ihm hinzugeben. Auch unser Liebstes, unsere Wünsche, unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen. Auf dass unser Mund voll Lob und unser Herz voll Freude wird. Dazu helfe uns Gott. Amen.